gottlosen Welt. Es geht um das Buch Daniel. Wir wollen das Buch Daniel uns anschauen. Und ich habe diese Predigtreihe genannt, Daniel, das Daniel-Dilemma. Oder wir gehen eigentlich und schauen, wie wir als Christen Gott lieben können in einer gottlosen Welt. Und das Thema heute ist, wenn Kultur sich verändert. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, Herr. Und wir vertrauen dir auch heute Morgen, dass du zu unseren Herzen sprechen wirst. O Herr, dieses Thema, das sehr brisant ist, O Herr, und das einen Blick schenkt auf unsere Gesellschaft und wie wir zu unserer Gesellschaft stehen sollen, als Christen in einer Welt, wo es nicht immer, wo du nicht immer verherrlicht wärst, oh Gott, oh Herr, und wie wir damit umgehen sollen, Herr. Und Herr, und wir danken dir, dass du zu unseren Herzen sprechen wirst und dass wir heute Morgen wirklich etwas von dir empfangen können. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, wir wollen die kommenden Wochen, wollen wir das Buch Daniel uns anschauen und wie wir tun können, was Daniel tat. Ich denke, für die, die christlich erzogen worden sind und die in der Kinderstunde mal gewesen sind, die kennen viele Geschichten von Daniel. Daniel in der Löwengrube und die Freunde von Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego, die mit ihm, die zusammen im Feuer standen und wo Gott dann erschienen ist und sie gerettet hat aus dem Feuer. Das sind Sachen, die wir kennen aus dem Buch Daniel. Aber was viel wichtiger ist, ist das Thema, was wir in das Buch Daniel sehen können. Und das ist, dass ein Mann oder ein junger Mann wird in eine Kultur hineingepflanzt, das überhaupt nicht gottgefällig war. Und die Art und Weise, wie er in diese Umstände sein Leben lebt. Wie bleiben wir standhaft im Glauben, währenddessen wir in einer gottlosen Kultur leben? Und die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Ich würde behaupten, sicherlich, wenn wir das Buch Daniel anschauen, dass es möglich ist. Denn Daniel hat nicht nur die Kultur ertragen, er hat die Kultur geprägt. Da, wo er war, hat er Einfluss genommen und hat die Kultur, der damalige Kultur hat sich geändert. Er hat Einfluss genommen, großen Einfluss genommen auf seine Umstände und auf seine Kultur. Das Buch Daniel ist ungefähr 600 Jahre vor Christus geschrieben worden. Er hat um die 600 vor Christus gelebt. Und chronologisch betrachtet ist das Buch Daniel eine der letzten Bücher, die geschrieben wurde. Du wirst sehen, wenn du in deine Bibel schaust, ist das Buch Daniel nicht das letzte Buch, weil die Bibel ein bisschen anders eingeteilt wurde. Am Anfang sehen wir das Gesetz und das Gesetz Mose. Und dann kommen Geschichtsbücher und dann kommen poetische Bücher. Und danach kommen prophetische Bücher und die prophetischen Bücher sind wieder eingeteilt in große Propheten und kleine Propheten. Und was es eigentlich bedeutet ist, die großen Propheten, die waren nicht groß, oder, aber die Bücher sind einfach dicker, die sind länger. Und es gibt einige prophetische Bücher, die kürzer sind. Und Daniel wird in eine dieser prophetischen Bücher platziert, obwohl in das Buch selbst die Hälfte geschichtlich ist und die Hälfte prophetisch ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Buch Daniel. Es fand im Babylonischen Reich statt. Im Jahre 605 vor Christus würde dieser Daniel und seine Freunde würden nach Babylon deportiert. Und das war im Zusammenhang mit der Belagerung von Jerusalem. Jerusalem wurde belagert und eingenommen und die Menschen würden verschleppt oder deportiert nach Babylon. Daniel und seine drei Freunde, die würden heute auf morgen in eine ganz andere Kultur würden die ausgesetzt, die sie vorher nicht kannten. Und Was sie damals erlebten, ist gar nicht so weit von das, was wir in unserer Zeit erleben. Denn wir leben auch in einer postmoderne und vielleicht postchristliche Kultur. Viele kennen aus der Geschichte, dass Deutschland wirklich ein christliches Land war und auch Europa, dass es sehr dass es christianisiert würde, dass man eigentlich die christlichen Werte, die kommen, die leben wir teilweise. Aber über die letzten Jahre hat man einfach gemerkt, dass Deutschland nicht mehr die Werte so lebt, wie sie früher mal waren. Die Bibel ist nicht mehr so relevant, wie es mal war. Es wird nicht so angenommen. Wenn man mal Umfragen macht und junge Leute fragt, was bedeutet Weihnachten? Was bedeutet Ostern? Was bedeutet, und das sind die hauptchristlichen Feste, die viele wissen noch nicht mal, was es wirklich bedeutet. Man redet über die Osterhase, man redet über Geschenke, man redet über irgendwie, dass es ein Fest ist, dass wir frei haben, dass wir, aber was es eigentlich ist, dass wir die Geburt Christi feiern, dass wir die Auferstehung Christi feiern, und ist überhaupt nicht mehr da. Geschweige von die moralischen Werte, die wir in der Bibel zurückfinden und die teilweise durch Martin Luther wirklich nicht nur Deutschland, aber die ganze Welt geprägt haben. Unsere Kultur ist weltlich geworden. Unsere Kultur hat nicht mehr die Werte, die es früher hatte, wo wir die Werte aus der Bibel finden können. Und das Gleiche war eigentlich der Fall in der Zeit von Daniel. Oder Daniel wurde von einem jüdisches Land, wo Judentum, diese Religion gelebt würde, sie wurden verschleppt und in eine heidnische Kultur hineingepflanzt. Und dazu lesen wir Daniel 1, Vers 1 bis 6. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer von Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezar und auch ein Teil der heiligen Geräte, die Geräte, die quasi aus der Tempel die stammten, fiel dem Babylonier König in die Hände. Er ließ die Geräte nach Babylonien bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Ihr könnt euch vorstellen, was für Schande das war für die Juden. Sie hatten ihre Tempel und die Ornamente und die Geräte, die im Tempel waren, im Haus Gottes, die würden verschleppt, weil es waren sehr kostbare Geräte, weil vieles war aus Gold gemacht und so weiter. Und die würden quasi mitgenommen und würden in ein Tempel von einem anderen Gott gestellt. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Eschpenas, jünger Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. So nicht nur die Geräte würden verschleppt, aber auch Menschen würden mitgenommen. Und hier steht, dass der Nebukadnezar, er wollte in seinem Palast, wollte er bestimmte Leute haben, die vornehmen Familien stammten, die aus der Verwandtschaft des Königs stammten. So wahrscheinlich war David und seine Freunde, die waren irgendwie von Adel, die waren irgendwie vornehme Menschen, kamen aus vornehmen Familien aus Israel. Und er hat diese Leute mitgenommen. Und sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Genau. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. Und hier merkt ihr, dass es wichtig war, dass diese Leute, die von dieser Kultur in den anderen Kultur hineinkamen, dass sie auch die Sprache und die Gewohnheiten von Babylonien lernen mussten und damit auch die Kultur, die dieses Land geprägt hat. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Ihr könnt euch vorstellen, wenn Leute 3 Jahre lang trainiert werden in die Gewohnheiten, dass es abfärbt. Ich weiß noch, als wir nach Deutschland kamen, das erste Jahr mussten wir die Sprache lernen. Aber nach 3 Jahren haben wir angefangen, uns Deutsch zu fühlen. Wir konnten in Deutsch denken, wir hatten die Sprache so gut wie möglich, dass wir es beherrscht haben. Ja, ich würde sagen nein, weil ich mache noch sehr viele Fehler. Aber man sagt, wenn man anfängt, in eine Sprache zu träumen, dann ist man wirklich angekommen. Und ich würde sagen, so ungefähr nach 3 Jahren, dann fing es an, dass ich auch mal Träume hatte, sodass ich Deutsch sprach in dem Traum. Und so hat die deutsche Kultur, wenigstens die Sprache, ist bei mir, bei uns, war bei uns angekommen. Und so ging es, denke ich, auch diese jungen Leute. Sie wurden 3 Jahre lang ausgebildet in den Dienst und würden dann in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Michael und Azaria. Wir sehen hier den Effekt oder die Indoktrinierung von Kultur auf Leute und in eine Generation. Der Daniel, er wurde einer gottlosen Kultur ausgesetzt, aber er wollte im Herzen nicht danach leben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir leben. Denn wenn wir die Zeit, worin wir leben, nicht verstehen, wird Kultur den gleichen Effekt auf uns haben und uns prägen, ohne dass wir es nochmal merken. Und ich rede nicht nur von den positiven Aspekten, aber ich rede auch von den negativen Aspekten, die in der Kultur vorhanden sind. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Gesellschaft sich in eine Richtung verändert, die immer weiter weg von den Standard Gottes entfernt ist? Wie gehen wir damit um, wenn Gesetze angenommen werden in unser Land, die gegen Gottes Gebote oder gegen Gottes Standard stehen? Machen wir damit oder bleiben wir standhaft in das, was wir glauben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder Mensch wird durch die Gesellschaft, durch die Kultur, worin wir leben, beeinflusst. Und sehr oft passiert es so scheibchenweise, so schleichend. Es kommt nicht auf einmal, aber irgendwann merken wir, hey, da fangen wir an, anders drüber nachzudenken. Ich weiß, wir haben mit unseren Kindern, die hier in Deutschland erzogen worden sind und die in Deutschland aufgewachsen sind, haben wir viele Gespräche gehabt. Es gibt große kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Suriname oder Deutschland und die Niederlande. Aber wir, Manu und ich, wir sind in Suriname aufgewachsen und wir haben bestimmte Werte haben wir mitbekommen und bestimmte Sachen, die vielleicht hier in Deutschland nicht wichtig sind, waren für uns wichtig. Und jetzt kommen wir in eine Gesellschaft, ich sage mal als Beispiel, in der Kirche, wo wir aufgewachsen sind, würden Leute immer mit man hat ältere Leute nie einfach beim Vornamen genannt. Man hat immer, wie heißt das, so Herr oder Frau, aber in der Gemeinde haben wir dann Bruder oder Schwester gesagt. Und so war das für uns, und wir haben sie immer gesiezt, weil das war die Respektform. Und man konnte nicht einfach zu einer Person, die älter war als du, einfach die Person duzen. Und dann kamen wir nach Deutschland und ich kann mich noch so erinnern, es gab eine sehr liebe alte Schwester im Herrn, die, wie heißt sie nochmal, Tante Leni, genau, Tante Leni und Tante Leni, so die Leni und genau, und ich weiß noch, dass wir unsere Kinder, als sie dann mit Leni gesprochen haben, haben wir gesagt, du kannst nicht einfach Leni sagen, das ist eine, das, sie konnte deine Oma sein, so du musst, wenn, ist es Schwester Leni oder Tante Leni, weil irgendwie das, irgendwie, und sie hat es überhaupt nicht gemocht. Sie war quasi teilweise beleidigt, wenn man nicht einfach Leni gesagt hat, weil für sie war das, wir sind Geschwister. Und so gab es einen kulturellen Unterschied, das wir hier gemerkt haben. Und mittlerweile ist es jetzt andersrum. Jetzt sind unsere Kinder in Deutschland aufgewachsen und die duzen fast jede in der Familie. Und in Holland duzt man Erwachsene, so wenn du, so deine Eltern duzt du nicht, deine Eltern siehst du. Und so war das ganz, ganz komisch, gerade für Manis Mutter am Anfang und für meine Mutter, wenn die Kinder zu ihr gesprochen haben, dann haben sie immer gesagt, ja, kannst du das für mich machen oder so. Oder wenn sie einfach mit anderen Leuten gesprochen haben, haben sie geduzt, weil das war die Sprache, die sie gelernt haben und das war die Kultur, worin sie aufgewachsen sind. Diese Sachen, sie sind nicht schlimm, es ist einfach anders. Aber es gibt bestimmte Bereiche in der Kultur, wo es um Werte geht, wo es um Gottes Standard geht. Und die Frage ist, gehen wir da mit oder bleiben wir standhaft in das, was Gottes Wort sagt? Denn Kultur verändert sich. Kultur verändert sich, aber Gott ist der gleiche. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Ein weiteres Beispiel von Kultur, das sich verändert. Ich weiß noch, als ich als junger Mann in die Niederlande mal evangelisiert habe, als ich mit Leuten über den Glauben gesprochen habe, waren die meisten Leute, ich weiß, damals war ich so 16, 17 Jahre alt und habe mal mit Leuten auf der Straße über Gott und über Glauben gesprochen. Und ich würde sagen, die vielleicht alle, wenn ich mit die gesprochen habe, war die Antwort, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist so, das war so der Standardantwort. Und so hat man versucht, mit Leuten über Glauben zu sprechen, aber der Grundsatz war, sie glauben überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Und ich habe gemerkt, wie über die Jahre sich das geändert hat. Heutzutage würden nicht die meisten Leute sagen, ich bin Atheist. Es gibt natürlich auch noch Atheisten, aber viele würden sagen, ich glaube an irgendetwas. Ich bin irgendwie spirituell. Und so konnte man sehen, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Früher waren moralische Sachen deutlich abgegrenzt. Heutzutage ist eigentlich das, was sehr hoch steht, ist Toleranz. Wir müssen irgendwie, Toleranz ist fast das höchste Gebot geworden. Um jeden Preis müssen wir tolerant sein. So, wenn wir irgendetwas sagen, ist es, ja, das ist deine Meinung, aber es gibt auch noch mehrere Meinungen und wir müssen irgendwie tolerant sein und können nicht Sachen als Wahrheiten verkündigen. Wir können nicht sagen, dass das ist Sünde. Ja, das ist, Sünde ist subjektiv. Weißt du, Sünde, ja, das ist für dich Sünde, aber vielleicht ist es für mich keine Sünde. Vielleicht ist es für dich nicht gut, aber für mich ist es schon gut. Und so wird alles relativiert und das ist eine Kultureigenschaft, die wir in unserer Zeit sehen. Ein kultureller Trend weiter ist, die Bibel ist veraltet. in unserer modernen Zeit muss Gottes Wort irgendwie modifiziert werden. Wir können nicht alles so nehmen, das was in Gottes Wort steht. Wir müssen ein bisschen dran basteln. So nach dem Stil, Bibel-Bastelbogen. Wir nehmen die Bibel und dann gucken wir, das passt zu mir. Und das ist, finde ich, nicht passend. So hole ich es raus und ich nehme quasi, ich bastele meine eigene Religion, meine eigene Sache, das, was mir wichtig ist, das nehme ich daraus. Kennt ihr das? Rede ich Quatsch oder habt ihr das auch in der Gesellschaft so miterlebt? Wir passen die Bibel so an, dass sie gesellschaftstauglich wird. Konsequenzen auf Fehlverhalten darf man nicht ansprechen. Sünde ist subjektiv. Und Kultur hat eine Macht, hat eine Kraft, denn Kultur prägt. Und ich würde sagen, der Teufel benutzt Kultur, um Einfluss auf uns zu nehmen. Und ich möchte 3 Punkte erwähnen, wie Kultur sich verändert oder wenn Kultur sich verändert, was passiert. Das erste ist, wenn sich die Kultur verändert, will sie deine Identität verändern. Dazu lesen wir Daniel 1, Vers 7. Der Palastvorsteher gab ihnen neue Namen oder babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania, Shadrach, Michael, Meshach und Asaria, Abednego. Das erste, was passierte, als die Jungs in Babylonien ankamen, ist, sie bekamen einen anderen Namen. Und Name ist etwas Wichtiges, denn unser Name sagt das, was wir, wer wir sind oder das, was wir glauben. Es sagt etwas, jeder Mensch glaubt an etwas über sich selbst. Und vielleicht ist es nicht dein persönlicher Name, aber Namen haben Bedeutungen. Und gerade im Buch Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter oder Gott schafft mir Recht. Und wir sehen, dass Gott Daniel benutzt hat, um Recht zu schaffen, wo Gott bestimmte Sachen, die vors Gericht kommen werden, prophetisch zu verkündigen. Daniel war ein Prophet und sein Name hat mit das, was seine Aufgabe oder seine Identität zu tun. Und so haben wir alle irgendwie einen Namen von Gott bekommen. Wir haben eine Identität, das, wer wir sind. Und eine Sache, die Kultur immer versucht, ist, sie versucht, unsere Identität zu verändern. Ich habe, Dani ist heute nicht dabei, aber Dani hat uns, beim Gebet hat sie uns etwas erzählt. Und ich habe gedacht, das ist wirklich typisch so etwas, was die Gesellschaft oder was Kultur versucht zu tun. Dani hatte, wir waren alle bei dieser Hillsong Mitarbeitertraining waren wir dabei und dann wollten wir zum Schluss ein Bild machen und dann habe ich gesagt, bitte, oder in der App wurde geschrieben, bitte sammelt euch, wir wollen ein Bild machen. Und alle waren dabei, aber Dani war gerade kurz auf die Toilette und deswegen war sie nicht dabei. So, wir haben das Bild gemacht und als wir das Bild gemacht haben, kam sie da und dann wurde erzählt, ja, wir haben gerade ein Bild gemacht. Und eine Wunde, etwas, das womit Dani kämpft, wird berührt. Und das ist, ich bin nichts wert. Aus ihrer Lebensgeschichte gab es Punkte, wo der Kultur oder wo der Teufel versucht hat, diese Sache, du bist wertvoll, ihr wegzunehmen. Und sie fängt an, eine Lüge zu glauben. Ich bin es nicht wert. Und durch dieses kleine Ding würde diese Wunde wieder geöffnet. Siehst du, ich bin es nicht wert. Keiner hat an mich gedacht. Alle haben quasi ihr Spaß gehabt, haben ein Bild gemacht. Und das war überhaupt nicht die Gedanke natürlich dahinter. Aber das ist was passiert, wenn unsere Identität berührt wird. Wir fangen an, eine Lüge zu glauben, das eigentlich nicht das ist, wer wir sind. Und ich weiß nicht, welche Lügen die Kultur dich gepredigt hat. Welche Lügen, jeder hat andere Bereiche, wo der Teufel kommt und sagt, so ist das. Du bist nicht geeignet zu heiraten. Du wirst nie einen Mann oder eine Frau finden. Das sind solche Lügen, die man anfängt zu glauben. Du bist nicht geeignet, Kinder großzuziehen. Du bist wertlos. Du bist unsichtbar. Du bist schüchtern. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht schön genug. Die Leistung, die du vollbringst, reicht nicht aus. Und so können wir weitergehen. Weil es gibt Bereiche, wo der Teufel kommt und wir fangen an, diese Lügen zu glauben. Wir fangen an, danach zu leben. Ich weiß, als Kind war ich sehr, sehr schüchtern. Ich hab keine Freunde gehabt. Ich weiß, in der Grundschule, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Freunde hatte. Und ich habe mich immer zurückgezogen. Und ich hatte nicht, und das war immer so ein Bedürfnis, das ich hatte. Und dann fingen Leute an, sich lustig über mich zu machen. Es gab Bereiche, zum Beispiel, ich bin nicht der sportlichste Typ. Ich kann Sport machen, aber ich konnte kein Fußball spielen. Und ich habe es gehasst. Ich habe Fußball überhaupt nicht gemocht. Und in Suriname ist es genau wie in Deutschland, so wenn du kein Fußball spielst, bist du kein richtiger Junge. Und man soll doch Fußball spielen. Und auf der Schule, weil die wussten, dass ich schlecht Fußball spiele, wenn wir Sport machen mussten, würde ich nie, winsten. Und das hat etwas in mir getan. Das hat etwas gemacht, dass ich mich gerade in dem Bereich völlig zurückgezogen habe. Und ich habe später gemerkt, das sind Bereiche, wo ich später noch, wenn ich irgendwie so Fußball spiele, wenn man gesagt hat, komm, lass uns Fußball spielen, da habe ich gemerkt, ich kann es nicht. Und heute ist es jetzt überhaupt kein Problem mehr. Ich kann es noch immer nicht. Aber es juckt mich nicht mehr. Weil es nicht meine Identität betrifft. Ich weiß, ich habe andere Gaben. Ich habe andere Stärke und das ist gut. Aber wir fangen an, Lügen zu glauben in der Kultur. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Wenn wir zum Glauben kommen, soll unsere Vergangenheit keine Rolle mehr spielen. Sie soll verschwinden, damit wir den Namen Gottes, den Gott uns jetzt gibt, annehmen können. Wisst ihr, in Jesaja 43, Vers 1, da steht, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Gott ruft uns bei unserem Namen. Er ruft uns bei das, was uns ausmacht. Und Gott möchte, dass wir in das hineinkommen, was er für uns hat. Ich will ganz kurz durch die Namen gehen. Daniel, Gott ist mein Richter, bedeutet das. Und sein Name wird Belshazzar. Und das bedeutet, die Herrin beschütze mein Leben. Und wir sehen, es ist eine geistliche, in heidnischen Gesellschaften gab es oft eine geschlechtliche Verwirrung. Der wird hier als die Herrin angesprochen. So auf einer Seite wird nicht seine Identität als Mann bestätigt, aber irgendwie in dieser neuen Kultur war es wichtiger, dass die Herrin, dass die Frau, dass die weibliche Seite bestätigt wird. Hanania bedeutet Yahweh oder Gott ist gnädig. Und sein Name würde Shadrach. Und das bedeutet Befehl Akkus, und Akkus war ein Mondgott. Die meisten würden nach Götter umgenannt, so Belshazzar kam auch von Babel oder so der Baal, von der Gott Baal, der die Herren beschützen soll. Und Shadrach bedeutet quasi Befehl Akkus, für wen man Angst haben soll. Der Akku, der dieser Mondgott war, eine fürchterliche Gott, ein Gott, die gefürchtet wurde. Und wir sehen, erst war sein Name, Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist so die Güte Gottes. Und jetzt ist es Angst regiert, Angst, eine Last wird ihm auferlegt. Und das bringt eine geistliche Verwirrung. Ein Michael bedeutet, wer ist wie Yahweh? Und die Antwort ist natürlich niemand. So, wer ist wie Gott? Und es redet von der Allmacht Gott. Michael bedeutet, wer ist wie unser Gott? Und Mesach bedeutet, wer ist wie Akku? Wer ist wie der Mondgott? Und der Mond, ihr wisst, die Sonne ist das, leuchtet, und der Mond hat nur einen Abglanz, ist nur ein Abglanz von der Sonne. Und irgendwie war sein Name war nicht mehr das Original, aber ein billiger Abglanz von das Original. Asaria, Yahweh ist meine Hilfe, oder Gott ist meine Hilfe, würde jetzt Abednego, Diener oder Sklave von Nebo. Namen werden geändert. Wenn sich die Kultur verändert, sollst du wissen, wer du bist. Wenn sich die Kultur um uns herum verändert, ist es wichtig, dass wir verstehen und wissen, wer wir sind. Es gibt dieses schöne Lied, ich weiß, wer ich bin, wo wir gemeinsam singen, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Identität ist. Das ist das Erste, was die Kultur versucht zu tun. Sie versucht uns in unserer Identität zu verunsichern und unsere Identität zu verändern. Das Zweite, was wir sehen, wenn sich Kultur verändert ist, will sie deine Prinzipien aufweichen. In Daniel 1, Vers 8, da steht, Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Und deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Wir sehen hier verschiedene Sachen. Er war fest entschlossen. Er wusste, das sind meine Prinzipien, das ist, was wichtig ist. Es gab zwei Probleme mit dem Essen, was sie angeboten würden. Das erste, es war heidnisch, so wahrscheinlich gab es auch viel Schweinefleisch, und Juden essen keine Schweinefleisch. Und deswegen war das das erste Problem. Aber das zweite Problem war, dieses Essen, das an der König serviert würde, das würde an die Götzen geopfert. Es war geopfertes Fleisch. Und das war das zweite Problem für das jüdische, so im jüdischen Denken. Und jetzt sehen wir, dass sie direkt mit diesem wichtigen Sachen irgendwie einen Kompromiss abschließen müssen. So, was sollen sie jetzt tun? Sie müssen doch essen. Und für den König war es wichtig, sie sollen das Wichtige, wie heißt das, Essen von denen bekommen. Das, was sie ausgemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal kommt die Gesellschaft und setzt uns Sachen vor und wir schlucken es einfach. Wir sagen, wir haben keinen Mut, um Nein zu sagen. Wir haben keinen Mut mehr, um zu sagen, nein, ich will mich nicht, kompromittieren lassen von der Gesellschaft. Ich will mich nicht einlassen. Ich will nicht meine Prinzipien nicht aufweichen lassen. Ich will stehen für das, was ich glaube. Auf der Arbeit kommen Situationen. Im alltäglichen Leben werden wir konfrontiert werden mit Sachen. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, habe ich mal ist mir etwas passiert. So, ich war am Evangelisieren, so ich über Gott erzählen. So, und das hat mir gesagt, das ist das Allerwichtigste, das werde ich nie nicht tun. Und so habe ich mich in meinem Recht gefühlt, dass während der Zeit, als wir in der Klasse waren, mit einem Freund von mir zu sprechen. Und wir waren so am Reden und wir haben über Endzeit gesprochen und über viele verschiedene Sachen. Und da waren wir so am Reden und die Lehrerin, und sie wusste, dass ich Christ bin, sie hat uns gewarnt, könnt ihr bitte leise sein, ihr stört. Und dann haben wir kurz aufgehört, aber dann gingen wir wieder weiter und dann haben wir wieder gesprochen. Und dann hat sie das zweite Mal gesagt, könnt ihr bitte leise sein. Und dann haben wir wieder aufgehört, aber so wie es ist, der Drang des Evangeliums, weißt du, zu erzählen, ich konnte. Und dann haben wir einfach weiter gesprochen. Und dann hat sie ihren Unterricht abgebrochen und dann hat sie gesagt, könnt ihr das bitte sein lassen, Winston? Kannst du das bitte sein lassen? Und er nennt sich Christ und stört jetzt meine Stunde. Ups. Und ich weiß, das erste Gefühl war, ich war sauer. Weil sie hat mich irgendwie bloßgestellt und ich fand es unfair. Und da kamen viele Argumente. Und der Freund von mir, der hatte einfach so gemacht. Aber ich wusste, sie hat recht. Und dann bin ich in der Pause bin ich zu ihr gegangen und habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich ihren Unterricht gestört habe. Es tut mir leid. Und dann hat sie so, ist okay. Aber sie hat es nicht erwartet. Sie hat nicht erwartet, dass ich komme und dass ich meinen Fehler zugebe. Und es ist manchmal wichtig, um für den Standard, wofür du stehst, für das, was du glaubst, um den Mut zu haben, um dazu zu stehen. Und wenn du einen Fehler machst, dann sollst du den Mut haben, um dich zu entschuldigen. Und dann bin ich hingegangen und ich weiß, ab dem Tag war der Beziehung zu dieser Frau hat sich geändert, weil sie irgendwie etwas gespürt hat, was ich durch diese Entschuldigung weitergegeben habe. Auf eine Sache, das immer passiert ist, auf der moralen Ebene, wenn die Kultur versucht, unsere Prinzipien aufzuweichen, auf der moralen Ebene fangen wir an, uns miteinander zu messen. Wir tun bestimmte Sachen und dann sagen wir, aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Und das macht heutzutage doch jeder. Und wir fangen an, uns zu messen an das, was in der Gesellschaft stattfindet und das, was alle anderen machen. Aber wir messen uns nicht mehr an das, was Gottes Wort sagt. Und auch wenn alle anderen es tun, das bedeutet noch nicht, dass es gut ist. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Und wenn wir es nicht machen, macht keiner es. Und das ist im Bereich von Reinheit. Wir sind berufen, ein Beispiel zu sein. Im Bereich Ehrlichkeit, im Bereich Finanzen und vielleicht füll aus das, wo du Schwierigkeiten hast, dass die Kultur sagt, aber das ist doch okay, das macht doch jeder, das ist doch normal heutzutage. Sagt Gottes Wort, dass es normal ist? Und wenn Gottes Wort sagt, dass es nicht normal ist, was ist wichtiger? Und wo wird unser Standard, an was messen wir unseren Standard? Egal, welche Richtung die Kultur geht, ich gehe nicht mit. Das soll unsere Haltung sein. Wenn sich die Kultur verändert, sollst du deine Überzeugungen nicht verändern. Bleib standhaft. Das Dritte, wenn sich die Kultur verändert, wird es immer eine Prüfung geben. In Daniel 1, Vers 9 bis 10, da steht, Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine drei Freunde schlechter aussehen als andere junge Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. So, der Mann hatte Angst. Aber dann steht hier Daniel, ab Vers 11 bis 14, Daniel wandte sich an den Aufseher, den der Palastvorsteher vor ihm und seine drei Freunde bestimmt hatte. Mach doch einmal 10 Tage lang einen Versuch. 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken und danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, und die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll. Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Wunsch ein. Sie fragen 10 Tage. Es ist interessant, wir haben in einer anderen Predigtreihe haben darüber gesprochen, was 10 bedeutet, den Zahl 10 in der Bibel. Wer weiß noch, was das bedeuten kann? Gut, dann verweise ich auf eine Predigt, die ich schon mal gemacht habe. Das hier ist größer als wir, wo wir über Zehnte gesprochen haben. Und sehr oft ist das Wort 10 bedeutet Prüfung oder ein Test. Was Zehnte angeht, in Malachi 3 steht, prüfet mich in diesem Bereich, im Bereich der Zehnte, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne. Als die 10 Plagen kamen, war es eine Prüfung Gottes wegen der Gottlosigkeit. Und so steht hier, gib uns 10 Tage, prüfe uns 10 Tage, mach einen Versuch. 10 Tage werden wir das tun, was Gott will in unser Leben. Weißt du, wenn ihr irgendwie zweifelt an, ist es richtig, ist es nicht, nimm 10 Tage, um das zu tun, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Und ihr werdet merken, dass Gott es bestätigen wird, was er für euch hat. Sie nehmen 10 Tage und nach diesen 10 Tagen sehen die ganz, ganz anders aus. Aber wenn sich die Kultur verändert, wird es immer eine Prüfung geben. Es wird immer Situationen geben, wo wir konfrontiert werden und wo wir uns entscheiden müssen. Wenn sich die Kultur verändert, sollst du den Druck nicht nachgeben. Standhaft bleiben und sagen, das ist meine Überzeugung. Vers 15 bis 17. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Gott aber gab den 4 jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgestellt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Michael und Azaria allen anderen überlegen waren. Sie würden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr von König Kyros. Wenn wir in der Gesellschaft, wenn die Kultur da ist und wir wählen, um Gottes Standard hochzuhalten, dann stellt Gott sich zu uns. Und wir sehen hier ganz klar, es bedeutet nicht immer, dass es einfach ist. Es bedeutet manchmal, dass wir Rückgrat zeigen müssen. Es bedeutet manchmal, dass wir gegen den Strom schwimmen sollen. Aber was hier wichtig ist, und das möchte ich betonen, denn unsere Predigtreihe heißt, wie können wir Gott lieben in einer gottlosen Welt? Und ich denke, es geht um dieses Gleichgewicht, es geht um den Balance zwischen die Wahrheit, worüber wir sprechen, die Standard, die wir in Gottes Wort sehen, und gleichzeitig um die Gnade und die Liebe, womit wir diese Sachen vermitteln. Wir sehen, dass Daniel nicht irgendwie gepocht hat auf sein, ja, ich bin, das ist, was Gottes Wort sagt, und so, ich werde diese Mist werde ich nicht essen, was soll das? Und nein, ich werde mich an Gottes Gebot halten. Nein, er bat ganz freundlich, bat er den, und er konnte auch Nein gesagt haben, aber er hat gesagt, er bat ihm, bitte prüfet mich, bitte gebt mir eine Chance, um zu zeigen. Diese Spannung von Liebe und von Wahrheit ist eine Spannung, die wir in der Kirche immer wieder zurückfinden. Denn es gibt auf einer Seite gibt es den Standard Gottes. Und den Standard Gottes dürfen wir nicht runterschrauben. Aber viele Leute, die reagieren falsch drauf. Leider als Kirche reagieren wir sehr oft falsch darauf. Manchmal, so der eine falsche Weg ist, wir reagieren dogmatisch. So, ich poche auf die Wahrheit, du liegst falsch und ich habe recht, Sünde ist Sünde und, weißt du, und wir können dadurch vieles kaputt machen. Ein junger Mann, der früher bei uns in Ida Oberstein in der Jugend war, als er so in seine Pubertät kam, dann hat er sich geoutet. Er hat gesagt, ich bin homosexuell, ich fühle mich zu anderen Männern gezogen. Und in die Zeit waren wir nicht mehr in der Gemeinde. Wir waren schon, wie heißt das, hier auf dem Hunsrück. Aber ich hatte so, über Facebook hatte ich noch Kontakt mit ihm. Und dann schrieb er sehr oft von diesem Hass, also die Christen, die so einen Hass haben gegen Homosexuellen und gegenüber diesem Lebensstil. Es gibt in Amerika sehr oft, dass Leute dann auf die Straße gehen und, weißt du, mit Schilder, Homos gehen in die Hölle und es ist Sünde. Und ist Homosexualität Sünde? Die Bibel sagt ja. Und ich glaube die Bibel. Aber ist das der Weg, um Homosexuellen zu begegnen? Ich denke sicherlich nicht. Und diese Spannung ist einfach eine Spannung, womit wir leben sollen. Der andere Weg ist dieser andere Weg. Egal, was man tut, man wird angenommen, wie man lebt. Es ist egal, ob du rein lebt oder unrein lebt. Gott liebt dich sowieso. Du sollst einfach kommen, wie du bist. Du brauchst dich nicht zu verändern. Und im Namen der Liebe wird Gottes Wort nicht mehr ernst genommen. Wird Gottes Wort irgendwie ein niedrigerer Platz gegeben? Wird irgendwie Gottes Wort außer Kraft gesetzt und die Gesellschaft oder die Kultur, das, was die Kultur uns lehrt, das wird wichtig. Alle machen es doch. Heutzutage tun wir das nicht mehr. Heutzutage glauben wir nicht mehr so. Und ich finde es wichtig, dass wir als Oase eine moderne Gemeinde sind, die Leute erreichen, aber dass unsere Botschaft eine ganz alte Botschaft ist. Es ist die Botschaft, die schon 2000 Jahre oder länger besteht. Und das ist die Botschaft, die wir verkünden. Und es ist eine Botschaft, die sagt, dass Sünde Sünde ist, aber dass Gott der Sünder liebt. Und dass jeder zu ihm kommen kann, so wie er ist. Aber dass Gott uns aufnimmt und dass wir durch die Gnade Gottes verändert werden können. Gibt es Hoffnung für den Gewalt, für derjenige, der, wie heißt das, für den Vergewaltiger? Ja. Ist Vergewaltigung richtig? Nein. Und das ist die Spannung, die wir in Gottes Wort sehen und womit wir lernen, umgehen zu müssen. Es ist eine Waage. Auf einer Seite sehen wir die Liebe und auf die andere Seite sehen wir die Wahrheit. Und Daniel und seine Freunde hatten die Fähigkeit, um standhaft zu bleiben im Glauben, aber gleichzeitig ihre Generation mit Gottes Liebe zu prägen. Und Jesus hat es auch getan. In Johannes 1, Vers 14 steht: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Die Art und Weise, wie Jesus sich mit Menschen verbracht hat, das, was er, da wo Jesus war, war Heiligkeit, war Reinheit. Aber gleichzeitig hat er sich mit Prostituierten und mit Leprakranken getroffen und er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Er war bekannt als der Freund von Sünder. Ohne Wahrheit sind wir verdorben. Ohne Gnade sind wir verdammt. Ohne Wahrheit werden wir weltlich. Ohne Gnade werden wir wertend und voreingenommen. Ohne Gnade, Wahrheit ohne Gnade ist niederträchtig. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Gnade lädt zu Freiheit ein, aber die Wahrheit macht uns frei. Merkt ihr, es ist nicht entweder oder, es ist und. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Wahrheit Gottes und die Spannung müssen wir aushalten und gleichzeitig brauchen wir die Gnade Gottes. Ich werde es wegen der Zeit her nicht mehr lesen, aber in Johannes 1, Vers 8 bis 11 lesen wir die Geschichte von dieser Frau, die von den Pharisäern und Schriftgelehrten erwischt wird auf Ehebruch. Und sie bringen diese Frau zu Jesus. Und dann steht sie da und sie haben ihr auf frische Tat ertappt beim Ehebruch. Es ist interessant, dass nur die Frau zu Jesus gebracht wird. Und wo ist der Mann? Das ist die eine Sache. Das andere ist, wieso waren die Pharisäer da, dass sie diese Person auf frische Tat, wie heißt das, erwischen konnten? Das sind aber Fragen, worauf wir jetzt nicht eingehen werden. Aber diese Frau wird zu Jesus gebracht. Und dann wird die Frage gestellt: Moses hat uns befohlen, solche Frauen zu steinigen. Die Wahrheit aus Gottes Wort ist Sünde, ist falsch. Das, was diese Frau getan hat, ist falsch. Und dann sagen sie: Was sagst du dazu? Und die Bibel lehrt uns, dass sie die Frage gestellt haben, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie wollten irgendwie, weil sie wussten, wenn er sagt, du sollst sie steinigen, dann würden sie sagen, hört, wo ist seine Gnade? Weißt du, er predigt Gnade, aber guck mal, da ist überhaupt keine Gnade da. Würde er sagen, nein, das sollst ihr nicht tun, dann würden sie sagen, er glaubt nicht an die Wahrheit, er verwischt Gottes Wort. Und hier sehen wir Jesus in Aktion, wie er diese beiden Sachen lebt. Was tut er? mit viel Weisheit Gottes, sagt er folgende Worte: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann zeichnet er im Sand. Die Bibel sagt nicht, was er da schreibt. Ich habe verschiedene Berichte gehört. Manche haben gesagt, vielleicht hat er die Sünden, wie heißt das, von diesen Leuten aufgeschrieben. Und als sie dann ihre Sünde gelesen haben, haben sie gedacht, ups, erwischt, und sind dann gegangen. Oder er hat vielleicht die Namen von den Frauen aufgeschrieben, womit sie, wie heißt das, weil nur die Frau würde da irgendwie stigmatisiert. Aber wie geht's? Was ist die Männer? Die gingen frei raus. Und irgendwie hat vielleicht Jesus da geschrieben, so den Namen des Fraus. Und dann, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann gehen alle, und dann sagt Jesus, er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keine verurteilt? Nein, Herr, keine, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Welch eine Gnade. Egal, was für Mist du gebaut hast, Jesus richtet dich nicht. Wenn du kommst und du deine Sünde bekennst, er ist treu, um uns von all unserer Schuld zu vergeben. Und dann sagt er, dann richte oder verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Aber gleichzeitig sagt er, sündige von jetzt an nicht mehr. Die Wahrheit. Gnade und Wahrheit zusammen. Wie können wir Gott lieben in einer gottlosen Welt? Indem wir seine Wahrheit hochhalten und da nicht aufweichen oder Kompromisse machen mit seiner Wahrheit, aber gleichzeitig nicht richten und seine Gnade frei fließen lassen. Denn wir haben auch Gnade empfangen. Ich würde heute nicht hier stehen können, wenn es nicht Gottes Gnade gewesen wäre. Wenn er nicht meine Schuld und meine Sünden vergeben hätte. So, wer gibt mir das Recht, über andere zu richten, über andere zu werten? Gnade und Wahrheit. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du heute hier bist und du und das, was ich gesagt habe, hatte ich angesprochen. Und du sagst, ich brauche Gnade. Ich habe die Wahrheit erkannt und ich habe gesehen, ich habe gesündigt. Und ich brauche Gnade. Gottes Gnade ist hier. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in deinem Herzen, wollen wir das jetzt gemeinsam tun. Also es ist eine Sache, um zu wissen, dass es Gott gibt. Es ist eine Sache, um zu glauben, dass Jesus da ist. Aber es ist eine andere Sache, um Jesus in dein Herz aufzunehmen, um das Geschenk, das Gott uns durch Christus macht, aufzunehmen. Und die Bibel sagt in Offenbarung 3, Vers 21, sehe, ich stehe an die Tür, quasi die Tür deines Herzens, und ich klopfe an. Und wenn du diese Tür aufmachst, nur dann dann werde ich reinkommen und Gemeinschaft mit dir haben. Ich werde dein ganzes Leben verändern. Aber du entscheidest. Weißt du, Gott zwingt niemandem. Gott wartet. Aber wenn du das Gleiche hast, was ich, als ich 14 Jahre alt war, empfunden habe und ich gemerkt habe, ich brauche Gott in mein Leben. Und ich zum ersten Mal, obwohl ich schon viel Erkenntnisse hatte von Gott und Jesus und so weiter, aber zum ersten Mal wirklich die Tür meines Herzens geöffnet habe und ihm gesagt habe, komm in mein Leben hinein. Und wenn wir das tun, dann kommt er und das Leben beginnt. Und wenn du das möchtest, lass uns zusammen beten. Ich würde fragen, dass wir alle gemeinsam beten. Lass uns beten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche dich. Vergib mir meine Sünden. Alles Falsche, das ich in mein Leben getan habe. Vergib mir, Herr. Ich erkenne deine Wahrheit an. Ich entschuldige mich nicht einfach dafür, aber ich bitte um Vergebung. Komm in mein Herz und komm in mein Leben. Erfülle mich durch den Heiligen Geist. Und bleib für immer bei mir. Sei mein Herr und mein Gott. Ich will dir dienen. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, das ist der Tür zum Himmel. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir singen noch ein letztes Lied. Und in dieses Lied, lass es dein Gebet sein, Herr, Gnade und Wahrheit. In mein Leben. Beides.